ja. Boah, okay. Was sagst denn du dazu, dass auf einmal auch wieder deutsche Fußballer im Verbund gewinnen können?
Das fand ich tatsächlich crazy. Ich war gestern mit Franzosen unterwegs,
ja,
und wir haben darüber gesprochen. Ja. Und die haben mich dann erstmal gefragt, who ist Rudi Völler? Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillermoos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Das sagte CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz beim Gillermoos in Bayern in der vergangenen Woche. Und damit herzlich willkommen zur Folge 30, mal wieder ein Jubiläum, von Ehrlich Berlin, dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus. Von uns, zwei angehenden Politikjournalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt Berlin. Wöchentlich geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert.
Und die Stimme des Zitats in dieser Woche kommt von unserer Korrespondenz aus Irland, Nick Wilke.
Ja, ja, herzlich willkommen. Und die meines Gegenübers, wie immer, von Max Benz Kuch, der, glaube ich, gerade wieder in Berlin ist.
Ganz genau richtig. Ich bin frisch wieder aus Österreich zurückgekommen nach Berlin, beziehungsweise war den letzten Tag noch im Bayern, im Berchtesgadener Land. Und damit können wir ja direkt thematisch einsteigen und Bezug auf dein Intro nehmen. Weil ich glaube, für dich in Irland, nochmal zur Einordnung, du hast da gerade dein Auslandssemester angetreten. Ja. War bestimmt dieses Zitat ganz schön befremdlich. Ich war ja direkt vor Ort, more or less, und habe das auch ganz gut so mitbekommen, also in den gängigen Tageszeitungen und Wahlplakaten, die ich da so gelesen und gesehen habe.
Ja, also ich habe das Gefühl, seitdem ich Deutschland verlassen habe, ich hatte kurz das Gefühl, es hat sich beruhigt, aber ich weiß nicht, ob du es heute mitbekommen hast. Wir müssen noch einmal über Aiwanger reden, um das Ganze zuzumachen, weil es sich nach unserer letztjährigen Folge dann doch noch etwas verändert hat. Aiwanger hat irgendwie gestern, glaube ich, ein Interview der Augsburger Allgemeinen Zeitung gegeben. Hast du es mitbekommen?
Ja.
Und hat dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, er hat quasi, beim Interview muss man ja als Journalist autorisieren, heißt, man muss quasi, wenn das Interview gegeben wurde, dem, der interviewt wurde, nochmal das Skript quasi zurückschicken und sagen, yo, ist das alles so für dich okay? Das hat den Vorteil für beide Seiten, dass der interviewt wurde, nochmal so ein paar Sachen anpassen kann. Wie journalistisch das jetzt ist, sei offen gelassen an der Stelle. Hat aber den Vorteil für den Journalisten, für die Journalistin, dass man rechtlich auf der sicheren Seite ist. Weil wenn das einmal autorisiert wurde, ist quasi die Beweispflicht umgekehrt. Also dann müsste ein Interviewter quasi beweisen, dass er etwas nicht gesagt hat, anders als andersrum. Und Aiwanger hat jetzt der Augsburger Allgemeinen ein Interview gegeben zur Flugblatt-Affäre. Ich glaube, wahrscheinlich eins seiner letzten, was er dazu geben wird. Und hat kurz vor knapp nochmal zwei, drei Antworten von sich streichen lassen. Und zwar unter anderem darauf, wieso er sich nicht mehr erinnern kann und wann er herausgefunden hat, dass das sein Bruder war und warum er nicht der Süddeutschen von Anfang an die Wahrheit gesagt hat. Und da war die Augsburger Allgemeine so angepisst, verständlicherweise, dass sie es abgedruckt hat mit dieser Antwort wurde gestrichen. Und das finde ich ganz großes Kino. Also wirklich, das ist ganz großes Kino. So sollte man damit umgehen. Vor allem, weil, und das hat sich nicht geändert, es hat sich ein bisschen was geändert, aber das hat sich nicht geändert, Hubert Aiwanger bis heute kein Prozent Reue zeigt für das, was er, sein Bruder oder wer auch immer gemacht oder nicht gemacht hat.
Und es ist diese alte Leier, die ich aber trotzdem auch mitgehe und unterschreiben würde. Wie geht ein über 50-Jähriger mit dem Fall um und wie tut es ein 16-Jähriger, 17-Jähriger? Er sagt, er war 16, dann war er 16. So, das ist auch völlig egal. Meiner Auffassung nach war er damals geistig erwachsen, zumindest reif genug, um das zu verstehen. Nichtsdestotrotz kam es eben zu dem Fall, dass er dieses Flugblatt in seinem Ranzen gehabt haben soll, in seiner Schultasche. Das ist sicher belegt. Ob er das jetzt selber verfasst hat oder nicht, das ist nicht belegt. Er sagt nein, zuvor hat er nichts dazu gesagt. Da liegt der Widerspruch gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das ist einer von vielen beispielsweise. Und das wäre, finde ich, zu entschuldigen, zumindest anders zu debattieren, wenn der erwachsene Hubert Aiwanger, der Vizeministerpräsident des größten Bundeslandes in Deutschland ist, damit anders umgehen würde. Denn er geht damit wie folgt um. Er entschuldigt sich für etwas, wo man gar nicht weiß für was, weil er das auch gar nicht explizit nennt. Und darüber hinaus spricht er den konkreten Sachverhalt auch gar nicht so richtig an, sondern bezieht immer nur wieder in Salamitaktik, das haben wir hier auch schon so oft benannt, zu bestimmten Sachen Stellung. Und das ist dann wirklich maximal unbefriedigend für alle, für die Menschen, die in Bayern im Oktober wählen sollen und ich finde für die ganze Bundesrepublik und vor allem für die ganze europäische Erinnerungskultur mit dem Dritten Reich.
Auf jeden Fall. Und für einen wird das ganz besonders zum Problem und darüber wollen wir jetzt nochmal kurz sprechen. Ich habe ihn sogar hier, Max, das habe ich mir am Flughafen geholt, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das ist die neue Ausgabe SZ Langstrecke, die ich gerade in die Kamera zeige, wo auf dem Cover Markus Söder zu sehen ist. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, Max, ich weiß nicht, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das sehen, aber der hat sich jetzt endgültig verzockt. Also ich glaube, Kanzlerkandidatur für einen Markus Söder ist ein für alle Mal vom Tisch. In Bayern ja, auf Bundesebene nein.
Ja, ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, natürlich mit vielen Menschen zu reden, die im Oktober in Bayern wählen sollen, weil sie dort leben. Ja. Mein Team ist in Bayern ansässig und alle haben mir gesagt, ja, wir hatten hier immer das Gefühl, der Söder sagt zwar, er möchte hier in Bayern bleiben und die sogenannte K-Frage, die Kanzlerfrage, spielt für ihn keine Rolle mehr. Nichtsdestotrotz hat sich jeder in Bayern gedacht, der greift nochmal an, auch nach 2021, wo er ja unionsintern gegen Armin Laschet den Kürzeren gezogen hat, wie auch immer. Und das scheint jetzt aber so ein Stück weit aus der Welt geschaffen, beziehungsweise Söder hat mit der Entscheidung, zu Aiwanger zu stehen, seine Macht in Bayern zwar stabilisiert, weil die Freien Wähler auch ordentlich zugelegt haben, die haben den Umfragen zufolge einen Rekord hoch, aber auf Bundesebene, glaube ich, wird die politische Figur Markus Söder jetzt nur noch im Kontext mit Bayern stehen und keine bundespolitische Verantwortung mehr übernehmen können.
Auf jeden Fall, du hast es gerade so beiläufig in einem Satz erwähnt, das finde ich, muss man nochmal an die ganz große Glocke eigentlich hängen. Die Freien Wähler haben gerade einen Rekord hoch in den Umfragen als Folge von einem Nazi-Skandal in der Parteiführung. Das, finde ich, spricht wirklich Bände über den aktuellen Zustand, nicht nur von Bayern als Bundesland, sondern über den aktuellen Zustand von Deutschland. Und um auf die Kanzlerfrage zurückzukommen, ich gebe dir recht, ich glaube, Söder hat damit ein für alle Mal sein Revier in Bayern markiert. Aber, und das finde ich spannend, der im Intro zitierte Friedrich Merz wirkt für mich auch immer schwächer und immer verzweifelter, wurde ja bei diesem Gillermus-Ding auch von Söder wirklich in einer Tour gedisst als Veganer bezeichnet, was in Bayern so die Beleidigung ist, zu der man halt eigentlich nicht greifen sollte, wenn man höflich ist, hat sich darüber lustig gemacht, dass Friedrich Merz wohl stark geschwitzt habe am Pult und so weiter. Also wurde da wirklich andauernd durch den Dreck gezogen und auch ausgelacht. So, das heißt, ich würde eigentlich sagen, auch ein Friedrich Merz ist irgendwie zwar auf dem Papier noch im Kanzlerrennen, auf einer politischen Ebene für mich aber eigentlich auch nicht wirklich tragbar. Und deshalb, ich weiß nicht, ist es am Ende Henrik Wüst auf einmal? Ich kann es mir irgendwie noch gar nicht vorstellen. Aber ich sehe auch ehrlich gesagt aktuell keine andere Möglichkeit, weil so wie es gerade aussieht, wird es einer von der CDU werden. Es gibt nur drei und zwei davon scheiden für mich reell aus.
Ich glaube, wir haben jetzt eine Position hier eingenommen, nach 2 Jahren Ampelregierung, beziehungsweise nach 2 Jahren Legislaturperiode von 4. Ja. Wir haben jetzt Halbzeit, wir kommen später in der Folge, beziehungsweise im Anschluss an dieses Thema nochmal drauf zu sprechen. Olaf Scholz' Chancen, wieder Kanzler zu werden, scheinen jetzt mit Ausblick auf dem, was da gerade passiert, besser zu sein, als sie das noch vor einem Jahr waren. Denn in der Union ist das noch nicht so richtig klar, wer da Spitzenkandidat wird. Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, ich schätze einfach mal, du gehst damit. wird es Friedrich Merz.
Ja.
Weil er ist CDU-Vorsitzender, er ist Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und einfach der logische Kandidat. Ich denke, Henrik Wüst, du hast ihn hier schon so beiläufig erwähnt, der ist noch politisch jung, der könnte danach in Frage kommen oder möglicherweise sogar beim übernächsten Mal. Aber ich glaube, das wird Friedrich Merz machen. Markus Söder ist da raus, also einer der beiden CDU-Männer wird es dann wohl werden. Henrik Wüst, der galt lange als Merz-neutral. Merz hat sogar so ein paar Sympathien für ihn gehegt, weil er eben sehr erfolgreich für die Union ist. Der hat sich jetzt aber gegen Merz gestellt, parteiintern bei einem Parteitag. Und das war dann doch für viele überraschend. Das heißt, es ist tatsächlich ein Konflikt aus drei, ja, machtmotivierten Männern. Ich möchte es jetzt mal so sagen, in der Union. Und es bleibt einfach spannend zu sehen, wer da der Spitzenkandidat wird. Nichtsdestotrotz, es sah lange sicher aus für Friedrich Merz. Im Hinblick auf die Wahl in 2 Jahren, auf die Bundestagswahl in 2 Jahren, sind die Aussichten dann doch nicht mehr so rosig, als sie es noch vor einem Jahr schienen.
Ich glaube, wir haben jetzt die K-Frage erstmal geklärt, würde ich einfach mal so ganz arrogant sagen. Also, da kannst du.
Da sind wir weiter als die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, das ist, da muss man einfach nur mal ehrlich Berlin hören, dann ist alles klar. Nein, Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir gehen ins nächste Thema. Soll es jetzt den sogenannten Deutschlandpakt geben? Erstmal, Max, auf so einer linguistischen Ebene, was hältst du davon, dass wir das Deutschlandtempo haben, den Deutschlandpakt, dass man das alles immer so patriotisch verknüpft? Ich finde das irgendwie so ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Also,
ich finde es auch absolut skurril. Jedoch muss ich sagen, dass diese Betitelung für den Pakt, den Olaf Scholz da schließen möchte, doch auch passend ist, weil es geht einfach gegenwärtig darum, Deutschland wirklich nachhaltig in Zukunft weiterzubringen. Nachhaltig jetzt nicht im Sinne von ökologisch, das ist ein Teil davon, logisch. Aber der Spiegel hat vergangene Woche auch eine Titelstory dazu gemacht, dass die deutsche Wirtschaft als nahezu einzige der großen Wirtschaftsnationen abflacht und sich reduziert. Und das ist dann doch alarmierend gewesen. Und deshalb hat jetzt die Bundesregierung in Person ihres Regierungschefs Olaf Scholz vor, einen Pakt zu schließen und hat dieses Angebot, wie man so schön sagt, explizit an die von uns zuvor thematisierte Union von Friedrich Merz gerichtet. Was hältst denn du davon? Und vielleicht erklär doch mal, wie es überhaupt zu diesem Deutschlandpakt gekommen ist oder wie dieses Angebot präsentiert wurde.
Ja, also es gab mal wieder eine Generaldebatte im Bundestag. Da gab es dann natürlich auch wieder ein Stand-off zwischen dem mit einer Augenklappe versehenen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Friedrich Merz hat angefangen mit einer 20-minütigen Rede, glaube ich. Das finde ich ein bisschen sehr radikal, aber gut. Und dann kam Olaf Scholz und der hat probiert so ein bisschen, wir haben drüber gesprochen in der letzten Folge, den Geist von Meseberg, würde ich jetzt mal ganz pathetisch sagen, aufrecht zu erhalten und hat den Deutschlandpakt ins Rennen gebracht. Ziel des Paktes ist ganz einfach, Deutschland soll schneller, moderner und sicherer werden. Das war ein Angebot, wie du schon gesagt hast, was er gemacht hat. Das hat er an die Union gemacht, das hat er aber auch an die 16 Regierungschefs und Chefinnen der Länder, an die Landräte und Landrätinnen und an die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gerichtet.
Da ganz kurz eingekritscht, das ist total wichtig, weil wir haben in Deutschland ein kompliziertes System. Ich möchte es jetzt mal so komplett unpolitikwissenschaftlich abkürzen, in welchem logischerweise durch unseren gelebten Föderalismus nicht alles zentral im Bundestag entschieden werden kann. Sämtliche Gesetzesvorschläge, Entwürfe, Vorhaben müssen durch den sogenannten Bundesrat und da sitzen Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Damit ist es natürlich auch nicht allein getan, weil die müssen auch erstmal irgendwie dahin kommen. Deshalb richtet sich dieser Deutschlandpakt von Olaf Scholz eigentlich an die ganze Bundesrepublik.
Es richtet sich eigentlich an jeden und jede. Und ganz allgemein formuliert geht es vor allem um eine Sache, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Man könnte quasi sagen, der Deutschlandpakt sieht ein Deutschland-Tempo in der deutschen Bürokratie vor. Und der Fokus, der soll dabei vor allem, sag ich mal, auf dem Digitalen liegen, dieses Internet, weißt du, was in Deutschland irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen ist in den letzten Jahren. Zum Beispiel, und das finde ich wirklich, dass man sich darüber freut, ist eigentlich traurig, weil ich finde, es sollte eigentlich schon längst Realität sein, aber die Ummeldung, der Antrag auf Kindergeld, der Antrag auf Wohngeld, die Beantragung des Führerscheins, all diese Dinge sollen, und Max, halt dich fest, in Zukunft einfach auf dem rein digitalen Weg möglich sein. Halleluja! Also das finde ich wirklich, ja, endlich, würde ich sagen.
Ja, und es zeigt einfach, ich habe das in der vergangenen Folge schon gesagt, wie viel da offensichtlich liegen geblieben ist. Und dieses Angebot für den Deutschlandpakt rührt daher, dass sich dort alle vier Parteien einig sind. SPD, ja. Grüne, FDP und CDU. Ich habe erst gestern Abend Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf Bayern 3 gehört, wie er gesagt hat, ja, Bürokratie muss schnurrnigst abgebaut werden, und er war sich da total einig und sicher, und das hätte eigentlich im Wortlaut auch so eine Ansprache und Rede von Olaf Scholz sein können. Also im Grunde genommen sind sich da diese vier Parteien einig, deshalb die Idee des Deutschlandpakts. Aber Nick, meine Frage an dich, hältst du das überhaupt für realistisch, dass sich das umsetzen lässt? Oder macht da die Union nicht womöglich gegen die verhasste Ampel noch Zugeständnisse?
Ich weiß es nicht. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich habe die Hoffnung, dass es durchkommt, aber verbunden mit dieser Hoffnung, dass es durchkommt, ist auch die Sorge, dass erst wenn das dann wirklich kommt, dass dann schon wieder eine CDU-Regierung an der Macht ist. Und dann haben wir diese klassische Situation, die nun mal in Legislaturperioden in einer Demokratie entstehen. Eine Regierung führt etwas ein, bringt etwas auf den Weg. Die nächste oder sogar erst übernächste Regierung erntet dafür die Lorbeeren. Weil, wie du sagst, ich glaube, das ist auf den Weg zu bringen, weil sich nun mal alle Parteien einig sind, dass das irgendwie passieren muss. Das Problem dabei ist, jede Partei will natürlich diesen Sieg quasi sich selber zusprechen. Das heißt, die CDU wird, denke ich, auch viel daran setzen, dieses Projekt am Ende des Tages als Erfolg der Union verkaufen zu können. Ich würde aber ganz ehrlich sagen, wenn das der Preis ist, den man zahlen muss, dann ist das ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, dass die CDU sich am Ende selber auf die Schulter klopft. Hat sie ja schon oft genug gemacht für Dinge, die sie eigentlich gar nicht auf den Weg gebracht hat, wofür sie eigentlich manchmal sogar gar nicht abgestimmt hat.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit einer SPD-beteiligten Regierung in der nächsten Legislaturperiode, die ist doch ziemlich hoch. Deshalb glaube ich, dass Olaf Scholz da auch aus parteipolitischer Sicht ein Interesse daran hat, dass sich das natürlich so schleunigst wie möglich auf den Weg gebracht wird, aber natürlich auch irgendwo irgendwann umgesetzt wird. Also die SPD und die Grünen und die FDP werden da schon auch was davon haben, da bin ich mir sicher, wenn sie nicht, worst case, sogar alle gemeinsam mit der Union sogar regieren müssen. Wer weiß, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Wenn man sich so gegenwärtige Umfragen ansieht, dann macht einen das doch Bedenken. Ja, ich glaube, dass dieser Deutschlandpakt eine grundlegend gute Idee ist. Wir haben es aber beschrieben, schwierig umzusetzen. Es sollte aber umzusetzen sein. Ein Einwurf an der Stelle nochmal. Am selben Tag, wo die Generaldebatte im Bundestag geführt wurde, gab Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ein Interview den Tagesthemen. Und in dem Interview hat er natürlich parteipolitisch sich von den Ampelparteien distanziert. Völlig normal, das muss er machen. Er muss natürlich auch die Sachen, die in der Ampel schlecht laufen, kritisieren. Das brauchen wir hier auch nicht fehleinordnen. Aber er hat auch die Idee für gut empfunden und einfach gesagt, ich hoffe, das meint der Olaf Scholz auch so ernst. Und wir setzen jetzt mal die Produktivität in den Fokus und nicht die Parteipolitik. Fand ich ein gutes Interview, weil der Mann, der weiß, wovon er redet, weil der ist ständig zu Kompromissen gezwungen in seinem Bundesland, wo er gegen eine übermächtige AfD kämpft.
Auf jeden Fall. Bei der Produktivität, da sind sich alle sehr einig. Wo sich die Leute dann aber weniger einig sind, ist bei den Subventionen, die jetzt geschehen sollen. Die sind nämlich auch Teil von dem, was Olaf Scholz hier jetzt vorgeschlagen hat. In die Halbleiterindustrie soll investiert werden. Für alle, die nicht wissen, was Halbleiter sind. Halbleiter sind basically, Informatiker werden mich kreuzigen, aber ich würde sagen Chips, Computerchips, ganz simpel gesagt.
Irgendwas in den Geräten, die jeder hat.
Ja, genau, was das halt irgendwie zum Laufen bringt. Und in klimafreundliche Infrastruktur soll investiert werden. Und ich habe das jetzt auch angebracht aus dem Grund, weil Olaf Scholz im Zuge dieser Ankündigung den legendären Satz gesagt hat, ich weiß nicht, warum ich das so witzig fand, das ist das größte Investitionsprogramm in so kurzer Zeit seit der Dampflok. Das fand ich einfach, also da wurde wirklich, ja, zu den höchsten aller Tönen gegriffen. Eine sehr seltsame Formulierung irgendwie. Mich hat das nicht so gecatcht, wie er sich das, glaube ich, vorgestellt hat.
Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich kann immer nur wieder sagen, ich hoffe, dass trotzdem die Grundideen dieses Vorschlages umgesetzt werden. Meinetwegen, das soll sich dann keiner auf die Fahne schreiben, weil es geht hier wirklich um das große Ganze. Meinetwegen können da auch so viele Kompromisse gemacht werden, wie es nur geht. Hauptsache am Ende kommt was Produktives bei rum, weil wir haben einfach aktuell die politische Lage auch westlich gesehen, dass die Demokratien dann doch langsamer arbeiten als Diktaturen in China und in Russland. Ja. Und das ist gerade das Problem.
Was ich aber spannend fand als letzten Punkt zu dieser Generaldebatte, war die Auseinandersetzung mit diesen Subventionen, denn unter anderem auch das von Lindner, wir erinnern uns, vorangetriebene Wachstumschancenpaket soll vom Bund 32 Milliarden Euro bekommen. Und die interessante Kritik von Merz daran war, dass er, und das hat er ganz klar so ausgesprochen, und das fand ich super spannend, weil er da wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Merz hat relativ groß ausgeholt, indem er zu Scholz gesagt hat, dass es ihm nicht nur darum geht, dass die beiden unterschiedliche Ansichten haben, sondern sie haben auch einfach ein grundlegend anderes Staatsverständnis. Und da hat er ausnahmsweise wirklich mal recht, denn das Staatsverständnis von Friedrich Merz ist ja so ein sehr neoliberales, FDP-geprägtes Staatsverständnis, der auch dann dafür ist, zum Beispiel das Bürgergeld zu verändern, damit sich Arbeit mehr lohnt. Ich sage da ganz ehrlich, da muss man irgendwie den Arbeitsmarkt antreiben, aber das ist nur meine Meinung. Und das ist jetzt so ein Klassiker, aber der Vollständigkeit halber sei das noch gesagt, hat Merz auch die, und ich kann es nicht mehr hören, ich weiß nicht, wie es dir und euch geht, die Verbotspolitik der Ampel kritisiert. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt langsam die Schnauze voll davon, dass andauernd irgendwie die Grünen die Verbotspartei sind, die Ampel ist die Verbotspartei, die woken Linken wollen einem alles verbieten. Das geht mir ehrlich gesagt inzwischen, weil es auch so schon so ausgeleiert ist, nur noch auf den Keks.
Ja, wir haben in der Live-Folge im Mosa drüber gesprochen, Folge 28 von Ehrlich Berlin. Ja. Dass es einen politischen Kulturkampf gibt, der eben vom Gendern über den Antrieb eines Autos über das Wurstessen hinweg gleitet. Und das ist so wild, wie es auch klingt, im Grunde genommen. Aber genau darüber werden Debatten geführt und meistens auch runtergebrochen. Ich finde es auch anstrengend. Nichtsdestotrotz, ich verstehe die Oppositionspolitik, die die Union macht, einfach aus dem Grund, weil es die logische Angriffsfläche ist, weil es auch das ist, was viele Menschen sich in dem Land denken und auch so sagen und die Union da legitim sich Wählerstimmen holen will. Auf welcher Grundlage das basiert und dass das häufig auch alles nicht immer so mit Fakten belegt werden kann, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Deshalb finde ich die Idee einfach gut, mehr zueinander zu kommen, sich besser auszutauschen und zur Produktivität aufzurufen. Im Gegenzug dazu muss ich aber auch sagen, die Union muss langsam auch anfangen, aus der Oppositionspolitik herauszutreten. Es sind nur noch 2 Jahre. Die müssen auch in der Opposition langsam anfangen, produktiv zu werden und nicht alles zu blockieren, sondern voranzubringen, weil ansonsten machen sie sich die Arbeit womöglich in 3 Jahren noch viel schwerer, als sie jetzt ist.
Ja.
Und das können die ja auch nicht wollen.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für das Thema. Gehen wir rüber zu einem weiteren politischen Thema, was relativ chaotisch zu werden scheint. Wir werden deshalb auch noch nicht so ausführlich darüber reden, weil ich finde die Lage aktuell relativ schwierig zu überblicken. Es steht relativ viel in den Sternen, aber ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Die ehemalige, kann man jetzt glaube ich offiziell sagen, ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht will eine eigene Partei gründen, hat in der Zeit gesagt, dass die Chance dafür bei 90% liegen würde, dass sie diese Partei gründen wird. Das finde ich super spannend und super beängstigend, denn es wird absolutes Chaos in die Parteienlandschaft bringen. Ich will aber gleich zu Anfang schon mal ein bisschen beruhigen, dass sie zu der Europawahl zum Beispiel 2024 antreten wird. Das ist relativ unwahrscheinlich, denn sie müsste bis zum 18. März 2024 eine Liste erstellen. Und da sind sich dann doch Parteienrechtler relativ unsicher, ob das alles so schnell diese, wir haben gerade drüber gesprochen, diese bürokratischen Prozesse der Parteiengründung sind dann in Deutschland doch noch eher kompliziert. Ob das quasi in time geschehen kann, das steht in den Sternen. Und außerdem bräuchte sie erstmal 4.000 Unterschriften, um überhaupt antreten zu können auf europäischer Ebene. In Thüringen allerdings braucht sie nur 1.000 Stimmen. Also ich glaube, diese Landtagsthemen, die könnten vielleicht was werden. Und wenn diese Partei gegründet wird, die dann übrigens ganz uneitel SWP heißen wird, Sarah Wagenknecht Partei. Wenn diese Partei gegründet wird, haben wir, glaube ich, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern katastrophale Situationen in der Koalitionsfindung.
Wow, da kommt ganz schön viel Information von dir. Sarah Wagenknecht, das sei nochmal an der Stelle gesagt, ist die am häufigsten thematisierte Einzelperson in der deutschen Politik in diesem Jahr. Das ist ein Fakt. Die Zeit hat in der neuen Ausgabe getitelt Das Rätsel Wagenknecht. Du hast bereits daraus zitiert. Der Spiegel hatte auch eine sehr umstrittene Titelstory mit Frau Wagenknecht mit dem Titel Die unfassbare Links-Rechts-Extrem, das Phänomen Sarah Wagenknecht. In der Geschichte, die sich dann in dem Spiegel Nummer 16 vom 15.04. dieses Jahres verbirgt, wird sie dann noch als die Eiskönigin tituliert. Also ein vielfach kritisierter Artikel, um den soll es jetzt hier aber gar nicht weitergehen. Es zeigt nur, wie die Person Sarah Wagenknecht die Politik polarisiert. Und sie tut das, weil sie eben gerade gar keinem Lager zuzuordnen ist. Das ist auch die Intuition dahinter, sich eine neue Partei zu schaffen. Und die Linke, die zerfällt in ihrem Rücken und sie schaut da drauf und scheint sich an diesem Chaos zu ergötzen und zu erfreuen. Ihr nahestehende Mohammed Ali, die wollte jetzt von ihrem Fraktionsvorsitz zurücktreten, hat es auch schon getan. Es hat sich keine Nachfolge gefunden. Sie sitzt da jetzt immer noch. Der Einzige, der in der Linken, so macht es zumindest den Anschein, einigermaßen versucht, eine Idee reinzubringen, ist Dietmar Bartsch. Aber auch der hat angegeben, nicht mehr neu für den Fraktionsvorsitz kandidieren zu wollen. Also die Partei Die Linke zerfällt. Und mit Sarah Wagenknecht soll sich jetzt eine neue Wagenknecht-Partei bilden, die neue Linke in Deutschland abbilden soll. Ich bin gespannt. Ich finde die Frage auch spannend und ich würde die auch direkt an dich weiterrichten. Das hat auch die Zeit geschrieben. Rettet ausgerechnet Sarah Wagenknecht jetzt Deutschland vor der AfD? Was meinst denn du?
Ich bin mir ganz, ganz unsicher. Ich glaube, erstmal ist es dramatisch, weil wenn die Linke wegfällt, was ehrlich gesagt, wenn Sarah Wagenknecht wirklich ihre eigene Partei gründet, nicht auszuschließen ist und sogar eher wahrscheinlich ist, weil dann wandern einfach erstmal ein paar prominente linke Gesichter ab. und wahrscheinlich auch ein großer Teil der Wählerschaft. Ich glaube nicht, dass die AfD von Sarah Wagenknecht abgelöst wird. Ich glaube, sie wird ihr realistisch gesagt, ja, bestimmt 1, 2, 3, 4, 5 Prozentpunkte abnehmen. Aber ich finde diese Figur so spannend, weil sie ein neues politisches Spektrum abbildet. Also Sarah Wagenknecht, so eine politische Figur gab es in Deutschland lange nicht, würde ich sagen. In Frankreich gibt es aber zum Beispiel so jemanden, und zwar Jean-Luc Mélenchon. Quasi dieses Linkskonservative, was man nicht verorten kann. In Dänemark gibt es das übrigens auch, da habe ich bloß leider gerade den Namen der Partei vergessen. Diese Art von sozialer Politik, aber gleichzeitig nationale patriotische Interessen, Stichwort Einwanderungspolitik, Stichwort Sozialhilfe für Migranten und auch Russlandpolitik, das sind alles so Dinge, da ist Sarah Wagenknecht definitiv eher dem Lager der AfD zuzuordnen. In anderen Fällen allerdings ist sie definitiv der Linkspartei oder auch linken Ideologien zuzuordnen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, diese Frau ist irgendwie der Denkschule von Hegel und Marx irgendwie entkommen und hat natürlich dementsprechend eine gewisse Ideologie. Aber auf der anderen Seite ist sie halt auch voll in diesem AfD-Jargon drin. Also ich finde es schwierig. Ich glaube, was definitiv passiert, egal ob sie jetzt großartig Wähler wegnimmt oder nicht wegnimmt von der AfD, es wird die Koalitionsfindung, vor allem in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Bundesländern, wesentlich erschweren.
Das ist die richtige Einordnung. Viel mehr können wir zum Fall Wagenknecht gegenwärtig auch noch gar nicht sagen. Wir sind gespannt, einmal mehr ein polarisierendes und spannendes Thema in der deutschen Parteienlandschaft.
Ja.
Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, dann wäre die diese, dass Sarah Wagenknecht tatsächlich ihre Wagenknecht-Partei gründet. Hat sie ja selber gesagt, zu 90% wird das auch passieren. Ich glaube aber nicht daran, dass sie mit dieser Partei großen Erfolg feiern wird. Sarah Wagenknecht ist gerade an ihrem populär Peak. Viel mehr wird da, glaube ich, nicht mehr kommen. Ich glaube nicht, dass sie von der AfD verhältnismäßig große Stimmteile abziehen kann. Also ich sage jetzt mal 5, 6, 7, 8% wird sie von der AfD nicht wegnehmen können. Dementsprechend gründet Sarah Wagenknecht vielleicht eine weitere Kleinpartei in Deutschland und frühere linken Wähler wandern dann tatsächlich zur sogenannten sich selbst titulierenden Alternative für Deutschland ab. Das wäre natürlich verheerend, wenn das passiert.
Ich würde sagen, wir wenden uns mal etwas konkreteren Plänen für die Zukunft zu. Ich bin sehr froh, dass ich hier jemanden zugeschaltet habe in der Form von Max, der sich wesentlich besser als ich mit dem Thema Leistungssport auskennt.
Ja, du sprichst hier die geplanten Reformen an, die dem Spitzen- und Leistungssport hierzulande bevorstehen. Denn das Bundesinnenministerium um Nancy Faeser plant richtungsweisende Erneuerungen. Die größten, die der Sport in Deutschland in den letzten Jahren wahrscheinlich seit der Wiedervereinigung gesehen hat oder beziehungsweise sehen wird. Im politischen Kontext jedoch auch für die Athleten selbst. Im Jahr 2026, das wurde jetzt mit Beginn des Monats September bekannt, soll es ein sogenanntes Safe Sport Zentrum geben. Dieses soll mit dem Jahr 2026 auch direkt in den Regelbetrieb gehen. Dieses neue Zentrum ist dabei keineswegs irgendeine kleine Erneuerung oder ein Zusatzinstitut oder Zentrum, das Deutschland jetzt so wichtig gefehlt hat. Nein, es wird von Hajo Seppelt und Jörg Mebus von der Sportschau als Mammutprojekt beschrieben. Das trifft es, wie ich finde, sehr gut. Eine bisher veröffentlichte Roadmap offenbart Details von diesem Mammutprojekt, welches schon im Voraus, wir haben noch 2 volle Jahre hin bis 2026, großes Konfliktpotenzial mit sich birgt. Wie die Veröffentlichung allerdings zustande kam, ist auch gleich wieder Futter für die Kritiker von Frau Faeser und ihrem Ministerium. Denn am 31. August gab das Bundesministerium für Inneres stolz bekannt, dass der Fahrplan zur Entwicklung des Zentrums für Safe Sport steht. Was da jetzt aber steht und was jetzt so richtig da funktionieren soll und geben soll, wurde da noch nicht konkreter gesagt. Nach einer ersten Verwunderung von allen Sportbeobachtern hierzulande kam dann doch eine Roadmap raus. Das ist das, was ich angesprochen habe. Das ist ein 76-seitiges Papier, welches dieses Safe Sport Zentrum beschreibt. Seine Aufgaben, Mitarbeiterzahlen und auch schon konkrete Zahlen nennt, was es überhaupt kosten soll. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Diese Einrichtung soll, wie eingangs gesagt, also das Safe Sport Zentrum, 2026 in den Betrieb gehen und dem Plan zufolge, der Roadmap, mehr als nur eine Anlaufstelle sein. Denn neben einer Anlaufstelle für Athleten, die sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport zum Opfer gefallen sind, soll dieses Safe Sport Zentrum auch Regelungen darüber treffen, was mit der Schiedsgerichtsbarkeit im Sport passiert. Da sei nochmal wichtig gesagt, der Spitzen- und Leistungssport hat keine Fachanwaltschaft. Das heißt, Sportrecht ist in Deutschland kein explizites Recht in dem Sinne, sondern unterfällt immer wieder dem Zivilgericht, dem Arbeitsgericht und lässt sich nirgendwo so richtig einordnen. Es gab tatsächlich Juristen, die im Bundestag gesprochen haben, dort angehört wurden und dafür plädiert haben, dass das Sportrecht tatsächlich zu einer Fachanwaltschaft wird. Soweit kam es aber nie. Deshalb gibt es diese sogenannten Schiedsgerichtsvereinbarungen. Das heißt, es wird sich außergerichtlich in einem Schiedsgericht, was von einem Gremium erhoben wird, also von einem Dachverband oder einem spezialisierten Sportfachverband erhoben wird. Und diese Schiedsgerichte, die sind vor allem in den Schlagzeilen, wenn es um Dopingvergehen handelt oder um andere Sportbetrugfälle. Das Fair Sport Zentrum oder das Safe Sport Zentrum soll jetzt auch darüber neue Regelungen treffen. Ich möchte jetzt noch gar nicht da weiter drauf eingehen, aber es soll wohl dort mit einem Safe Sport Code geregelt werden, wie diese Verfahren ablaufen und alles soll eben einfacher, konkreter und klarer werden. Die Anti-Doping-Behörde hierzulande, die sogenannte NADA, die bekommt 12 Millionen Euro pro Jahr vom Steuerzahler. Das klingt erstmal viel, ist aber auch angebracht, denn bereits 6 Millionen Euro gehen dafür Kontrollen drauf. Athleten werden, die in einem engen Testpool sind und bei Olympischen Spielen teilnehmen oder die Möglichkeit haben, große Preisgelder zu gewinnen, in einem engen Testpool genommen und können jederzeit eigentlich getestet werden. Dafür gehen Steuergelder drauf, diese gewährleisten dann aber auch einen sicheren Sport. Also eine ganz große Agentur, diese Anti-Doping-Agentur in Deutschland. Und die bekommt, wie gesagt, 12 Millionen Euro. 6 Millionen gehen allein für die Kontrollen drauf. Zur Einordnung, das Safe Sports Zentrum soll jetzt auch schon alleine 6 Millionen Euro bekommen. Also auch eine Riesensumme. Und das zeigt einfach, dass es hier um keine kleine Neuerung geht, sondern um ein wahrliches Mammutprojekt. Der Streit über die Finanzierung ist dabei aber bereits vorprogrammiert. So ordnen es zumindest die beiden Journalisten Seppelt und Mebus in der Sportschau ein. Den ganzen Artikel von den beiden findet ihr selbstverständlich auf sportschau.de. Wie diese Finanzierung für dieses neue Zentrum überhaupt gewährleistet wird, das ist noch nicht so richtig geregelt. Fakt ist aber auch, nichts passiert ohne Einsparungen. In dem Fall heißt das jetzt, dass Einsparungen am IAT, dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig, gemacht werden und beim FES, dem Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Das klingt erstmal logisch, wo ausgegeben wird, neu ausgegeben wird, muss woanders an alten Instituten, an anderen Stellen eingespart werden. Diese Institute wie das IAT und die FES waren aber über Jahrzehnte hinweg dafür verantwortlich, dass deutsche Erfolge bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften überhaupt erst eingefahren werden konnten oder geholt werden konnten, gewonnen werden konnten. Denn das FIS bietet beispielsweise Rodlern den idealen Bob und dadurch konnte Deutschland zig Medaillen über die Jahre sammeln. Das wäre wahrscheinlich ohne diese staatlich gebauten Bobs gar nicht möglich gewesen. Das IAT wiederum hat gerade zu DDR-Zeiten ja große Fortschritte in der Trainingswissenschaft gemacht und diese Technologie konnte dann eben auch in die Neuzeit umgesetzt werden und ist heute immer noch ein hochgradig anerkanntes internationales Trainingsinstitut. Die beiden Institute sollen jetzt aber kleiner werden, denen sollen die Mittel gestrichen werden. Der Aufschrei unter den Athleten, den Olympioniken konkret gesagt, ist da natürlich groß. Wir sind im vorolympischen Jahr, nächstes Jahr finden die Sommerspiele in Paris statt. Ja, jetzt ist das Ganze so ein bisschen zwiespältig zu sehen. Auf der einen Seite ist das natürlich eine Neuausrichtung, die das Bundesinnenministerium da plant. Der deutsche Sport soll international anders gesehen werden, nämlich als modern, nicht im Sinne von großen Erfolgen einzufahren und nur auf den Medaillenspiegel zu gucken, sondern dass es den Athleten hierzulande psychisch und physisch gut geht. Das ist ein völlig anderer Ansatz, wie man ihn die letzten Jahre verfolgt hat, wo es rein um den Medaillenspiegel ging und wo nur der Blick darauf gezählt hat. Ich finde das ein interessantes Vorhaben, bin selber ganz gespannt, wie das umgesetzt werden soll und vor allem, was da die nächsten Jahre noch mit sich bringen. Es hat gestern erst wieder in Berlin vom Landessportbund eine Veranstaltung stattgefunden, in der es um die Sommerspiele 2036 in Berlin ging. Der Sport in Deutschland steht also vor großen Veränderungen und die ganzen Veränderungen werden natürlich politisch forciert. Ich selber kann aus eigener Erfahrung sagen, es muss sich was tun im deutschen Sportsystem. Ob das jedoch der richtige Weg ist, den Nancy Faeser da einschlägt mit ihrem Ministerium, das weiß ich nicht. Ich finde ihn zumindest sehr humanistisch. Und ich glaube, damit können wir zum abschließenden Thema übergehen, Nick.
Ja, bleiben wir gespannt. Ich kann dazu leider nicht so viel sagen, da ich den Leistungssport nur vom Fernsehen kenne und mich selber dahingehend nicht betätige. Wo aber, oder was vielmehr gesagt, auch im Fernsehen stattgefunden hat, das wollen wir euch noch mit auf den Weg geben als Empfehlung, ist der neue Film von Stefan Lambi. Und ja, der beschäftigt sich, Max hat es glaube ich vorhin schon angesprochen, mit der Halbzeit in der Ampelregierung. In den 2 Jahren ist wirklich nicht gerade wenig passiert. Ukraine-Krieg, die Folgen der Corona-Pandemie, der Klimawandel ist nach wie vor das größte oder eines der größten Themen, die damit verbundenen sogenannten Klimakleber. Ich finde es übrigens schrecklich, dass sich dieses Wort eingebürgert hat. Kulturkämpfe, alles passiert und diese Doku ist unfassbar nah dran. Das muss man wirklich sagen. Max, wie hat dir die Doku gefallen?
Überragend gut. Ich habe mich lang nicht mehr über einen Film so gefreut, wie ich es hier gemacht habe. Ich finde wirklich, ihm ist da was ganz Großartiges gelungen. Er hat selber gesagt, es sollte ursprünglich ein Dokumentarfilm über den Klimawandel werden. Ich nehme mal an, die Idee dahinter war, dass es ein Film wird, der die Politik dabei begleitet, die Probleme der Zukunft anzugehen. Konkret am Beispiel des Klimawandels. Was jetzt daraus geworden ist, könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen, in allen 3 Teilen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, 3x1/2 Stunde sich da anzugucken. Er ist unfassbar nah dran mit seinem Team. Er interviewt neben den einzelnen Ministerinnen und Ministern auch Hauptstadtjournalisten. Da bekommt ihr einen guten Einblick. Das interessiert uns beide natürlich am Anfang von unserem Berufsleben stehend enorm, was die so arbeiten und wie da überhaupt gearbeitet wird und was die auch für Positionen einnehmen. Und wie intensiv. Einnehmen. Ja, absolut. Ich finde, da gibt einfach dieser Film ganz viel Aufschluss drüber und zeigt tiefe Einblicke. Es haben auch ja, so gut wie alle Journalisten hierzulande lobende Worte für den Film gefunden, ja, und diesen als, ja, große Chronologie unserer Zeit beschrieben.
Auf jeden Fall. Und um vielleicht noch so ein kleines Schmankerl mitzugeben, Max, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, verrat mir doch bitte deinen liebsten Moment. Weil ich habe auf jeden Fall auch so 1, 2, 3, aber ja, bitte verrat mir deinen liebsten.
Ja, mein liebster Moment findet in Folge 2 von 3 statt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Folge 2 von 3 war, wenn nicht Folge 1. Da werden nämlich, das ist ein Stilmittel, was Stefan Lambi häufig in dem Film macht, Ministern gleiche Fragen gestellt zu einem streitenden Sachverhalt, einer, ja, Streitdebatte. Mein Lieblingsmoment ist das die, wo Christian Lindner und Robert Habeck sich gestritten haben, ging es ums Heizungsgesetz, Nick? Du hast schon geimpft. Ja. Das heißt, du weißt, wovon ich rede. Ich glaube, es ging um das Heizungsgesetz.
Ja, das kann sein. Ja, das kommt, könnte sein. Es ging auf jeden Fall um einen Streitpunkt. Genau. Vielleicht ging es auch um die Atomkraft. Ich bin mir nicht sicher, aber es ging um einen Streitpunkt.
Nein, du bist richtig. Du bist vollkommen, ja, richtig. Natürlich, es ging um die Atomkraft. Logisch. Ja. Es ging um die Atomkraft. Also, nochmal ganz kurz erklärt. Robert Habeck wollte natürlich, wofür die Grünen stehen, alle Atomkraftwerke wie geplant abgeschaltet werden. Christian Lindner möchte mit seiner FDP, dass am liebsten die Atomkraftwerke, die 3, die noch gelaufen sind, für immer weiterlaufen oder zumindest, ja, für die nächsten Jahre weiterlaufen. Kanzler Scholz hat dann von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und gesagt, die bleiben erstmal an, soweit wie die Kapazitäten laufen.
Ja.
Wir bestellen nicht nach, die gehen dann vom Netz wie geplant, aber wir nutzen nochmal die Reserven aus, um eben die Versorgungssicherheit der Bundesbürger sicherzustellen. Das, ja, heißt, er hat hier ein Machtwort gesprochen. Robert Habeck, wie Christian Lindner, wurde dann von Stefan Lambi die gleiche Frage gestellt, nämlich, haben Sie Wunden von diesem Streit davon getragen?
Ja.
Robert Habeck hat dann, wie ich finde, sehr ehrlich geantwortet und meinte, keine blutende Wunde, aber natürlich ist so ein Streit immer eine Wunde und kommt man da nicht unversehrt raus. Und wir hätten uns das vielleicht sogar sparen können. Das hat er genau so gesagt, indem man einfach im Hintergrund das ausdiskutiert hätte und am Ende auf das Ergebnis gekommen wäre, steht mehr oder weniger 2-1, Lindner, Scholz gegen Habeck, ja, beziehungsweise die Grünen, die Atomkraftwerke laufen weiter. Habeck hat jetzt auf mich auch nicht so gewirkt, als wenn ihn das jetzt enorm getriggert hat, genervt hat, wie auch immer. Christian Lindner, deshalb ist es meine Lieblingsszene in dem Dokumentarfilm, sagt dann aber, nö, also das ist normal, ich nehme das nicht persönlich, ja, so wie andere, die vielleicht parteipolitisch gedrängt werden oder in eine Ecke gedrängt werden müssen durch ihre Ideologie. Ich nehme das nicht persönlich, ich sehe das politisch ganz nüchtern, das ist quasi der Beruf, da habe ich nichts davon getragen. Das ist meine Lieblingsszene.
So ein Quatsch. Meine Lieblingsszene tatsächlich hat auch etwas mit Robert Habeck zu tun. Und zwar, ich meine, es war auch in der 2. Folge, und ich meine, es ist das Ende der 2. Folge, wo alle von allen Politikern oder von einer Auswahl an Politikern deren Weihnachtsgruß oder Neujahrsgruß gezeigt wird.
Ja,
und dann natürlich der Lambrecht-Silvestergruß, der ist natürlich jetzt schon allseits bekannt.
PR-technisch. Verweis nochmal auf unsere Ehrlich Berlin-Folge zur
Neujahrsfolge.
Zum neuen Jahr.
Das war eine Katastrophe auf PR-Ebene, aber mein Lieblingsding war, als Robert Habeck sein Büro verabschiedet, das Licht ausmacht und so ganz süß in die Kamera sagt: Tschüss, Büro. Ich bin hinten übergefallen vor Lachen. Ich fand das so geil. Der Mann ist Bundeswirtschaftsminister und spricht mit seinem Büro wie mit so einem 7-jährigen Jungen. Es war wirklich, das war so geil. Ich habe so einen Lachkick bekommen von dieser Szene. Und das sind halt diese Momente in der Doku. Die Doku hat manchmal so gute Situationskomik und lässt sie dann völlig unkommentiert. Und dadurch wird es erst witzig. Also es ist wirklich eine absolute Empfehlung, und in meiner Meinung nach wird dieser Film wahrscheinlich auch den ein oder anderen Deutschen Filmpreis oder Deutschen Journalistenpreis gewinnen. Also und das steht für mich außer Frage.
Wir haben es hier häufiger schon thematisiert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist eine Produktion des SWR für die ARD und ist eben deshalb auch eine Genugtuung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer Debatte, wo er vielfach kritisiert wird, weil genau hier kommt meiner Meinung nach die ARD ihrem Auftrag nach. Ja. Sie gibt tiefe Einblicke in die Politik, wie es wahrscheinlich kein privater Sender machen könnte. Und das tut hierzulande der politischen Landschaft einfach enorm gut, sowas zu sehen, dass Politiker ehrlich und unbeholfen vor der Kamera sitzen und das aussprechen, was sie denken. Natürlich immer mit dieser krampfhaften Distanz zur Kamera, weil sie die natürlich immer noch gegen die immer noch wahren müssen. Aber ja, wirklich ein toller Film. Große Empfehlung von uns an dieser Stelle.
Ich würde sagen, auf dieser schönen Note schließen wir diese 30. Folge von Ehrlich Berlin. Max, es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ich würde sagen, wir kehren uns raus. Macht's gut und bleibt ehrlich Berlin.
Vielen Dank, Nick. Es war mir eine Freude. Auf weitere 30 Folgen. Bleibt ehrlich Berlin.
So. Ciao.